Radio 1. Nur für Erwachsene.
BRICS, das steht für Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika. 5 Buchstaben, 5 Länder, ein Akronym, angeblich eine Idee eines ehemaligen Chefs der Wirtschaftsforschung bei der Goldman Sachs Bank mit Namen Jim O'Neill. Der wollte Anfang der 2000er den erstarkenden Volkswirtschaften zu entsprechender Geltung verhelfen, eigentlich Seite an Seite mit den damaligen G8. Da war Russland noch dabei, es kam anders. Die BRICS-Staaten wurden eher zu Gegenspielern der westlich geprägten G7. Und andere Kontrahenten des Westens drängen auch nach aktuell. Beim Gipfel im russischen Kasan waren zum Beispiel auch der Iran und die Vereinigten Arabischen Emirate geladen. Über das Ergebnis dieser Tagung sprechen wir mit Dr. Melanie Müller, Politikwissenschaftlerin bei der Stiftung Wissenschaft und Politik, und sie leitet dort ein Forschungsprojekt mit dem Titel Kooperation im Kontext systematischer Rivalität. Ich grüße Sie. Guten Tag, Frau Müller.
Guten Tag.
Wenn ich genau hingucke, versuche ich es mal auf einen Punkt zu bringen. Das Ganze ist eine Art Anti-Dollar-Verbund, richtig?
Nein, es ist auch nicht per se, wie das häufig in Deutschland rezipiert wird, ein anti-westliches Bündnis, sondern maximal ein nicht-westliches Bündnis. Natürlich ist es richtig, dass Russland und auch China teilweise die BRICS-Allianz nutzen wollen, um die auch als Gegengewicht zu den G7 aufzubauen. Aber darin sind auch eine ganze Reihe von Staaten aus dem globalen Süden, die im Endeffekt ein großes Interesse daran haben, die internationalen Beziehungen gerechter zu gestalten. Und die sehen darin ein Forum, um ihre Forderungen zu dieser gerechteren Gestaltung zu artikulieren.
Jetzt hat der ehemalige in Deutschland ansässige ukrainische Botschafter, mittlerweile in Brasilien ansässig, gewarnt, man möge im Westen diese Allianz nicht unterschätzen. Trotzdem nochmal zurück zur Dollarfrage. Wenn ich sehe, dass ein grenzüberschreitendes Zahlungssystem vor allen Dingen auch immer schon auf der Agenda stand, warum ist das dann so wichtig?
Naja, weil viele Staaten, die in diesem Verbund sind, ich klammer jetzt mal Russland und auch den Iran mal aus, eben auch sehr stark abhängig sind von Schwankungen und Wechselkursschwankungen, die natürlich wirtschaftliche Auswirkungen haben. Das heißt, teilweise wickeln Staaten im BRICS-Verbund ihren Handel untereinander schon in lokalen Währungen ab, um sich da auch unabhängiger davon zu machen. Wir sind weit davon entfernt, dass der Dollar auch über diesen BRICS-Verbund als Leitwährung abgelöst wird, weil gerade Projekte von internationalen Firmen ja häufig in Dollar bezahlt werden und es auch weiterhin so bleibt. Aber es ist eben ein Versuch, sich davon ein Stück weit unabhängiger zu machen. Und es ist vor allem für solche Länder auch relevant, die in den letzten Jahren darunter zu leiden hatten.
Jetzt gab es, apropos Stichwort Versuch, offensichtlich magere Versuche, international eben in diesem Kontext auch unter anderem auf Russland einzuwirken, davon abzulassen, auf die Ukraine zu schießen und dort das Land mit Krieg zu überziehen. Es gab auch mehr oder weniger halbherzige Versuche, zumindest mal anzusprechen, dass im Nahen Osten die Waffen schweigen mögen. Welche politische Einhelligkeit herrscht da in Bezug auf diese beiden Kriege?
Also man kann sagen, dass bei Ukraine ja zum Beispiel Brasilien sich sehr deutlich auch über die BRICS positioniert hat, mit China da auch nochmal einen Versuch der Vermittlung vorangebracht hat, dass das zum Teil auch das Interesse ist der Staaten, die da drin sind, auch Südafrika beispielsweise und Indien, auf Russland einzuwirken, weil natürlich dieser Krieg auch mit wirtschaftlichen Folgen für andere Weltregionen einhergeht. Man muss sagen, China hätte mehr Möglichkeiten, ist natürlich auch mit Russland in einer Allianz, hat da tatsächlich halbherzige Versuche gemacht. Bei Gaza ist es anders. Das nimmt in dieser Abschlusserklärung eine ziemlich prominente Stellung ein. Und da gibt es gerade von Ländern wie Südafrika, Brasilien, aber eben auch Indien relativ deutliche Worte und teilweise auch von den Ländern, die jetzt eben noch neu in dem Bündnis dazugekommen sind.
Sie haben ja gleich am Anfang in Ihrer Antwort darauf gedeutet, es handelt sich hier nicht sozusagen mal irgendwas ehemalige dritte Weltländer, die sich mal so ein bisschen zusammenfinden, sondern da geht es immerhin um die Hälfte der Weltbevölkerung, die in BRICS-Staaten leben, im Gegensatz zu den G7-Ländern, die auf 30% kommen. Was hat denn die Hälfte der Weltbevölkerung jetzt von diesem Treffen gehabt?
Nein, es ist ja nur ein Treffen von vielen. Im Endeffekt geht es ja darum, BRICS quasi als ein Forum weiterzuentwickeln, in dem vor allem diese Reformvorschläge auch weiter diskutiert werden können. Und man kann sagen, natürlich sind sehr unterschiedliche Staaten drin. Es sind ja nicht nur Autokratien wie jetzt Russland oder eben auch der Iran, sondern wir haben demokratische Staaten wie Südafrika und Brasilien da drin. Das heißt, mit Blick auf die Systemfrage ist es sehr unterschiedlich. Aber was viele Staaten eint, ist eben zu sagen, wir müssen die internationalen Institutionen reformieren, beispielsweise die Welthandelsorganisation, die aus deren Perspektive sehr stark im Sinne der USA und teilweise auch Europa genutzt wird. Wir müssen andere Foren gerechter gestalten, wie beispielsweise eine Reform des Sicherheitsrats anstreben. Und da wirkt teilweise auch noch die Erfahrung der Pandemie nach, dass es eben da nicht gelungen ist, gemeinsam diese Pandemie zu lösen, sondern dass es im Endeffekt sehr stark auch darum ging, den Westen oder auch den globalen Norden abzusichern. Und über die BRICS sieht man eine Möglichkeit, das jetzt nochmal anders zu beeinflussen.
Und warum klopfen die Türkei an die Tür der BRICS-Staaten und nicht vermehrt an die EU, weil sie zurückgewiesen werden oder an langem Arm verhungern?
Ich würde sagen, Erdogan macht ja beides. Also er geht auf die EU zu, aber er geht eben auch auf die BRICS zu, weil er sieht, es ist ein geopolitisch relevanteres Forum geworden. Jetzt gar nicht mal unbedingt nur wegen China, was natürlich eine wichtige Rolle spielt. Russland hat sicherlich auch in den BRICS an Einfluss verloren, aber eben auch, weil er sieht, auch durch die Erweiterung der BRICS, die letztes Jahr gelungen ist, dass da jetzt eine ganze Reihe von wirtschaftlich relevanten Staaten eine Rolle spielen, mit denen er eben auch an einem Tisch sitzen will und schauen will, wie er darüber die Beziehungen auch dahin intensiviert. Aber da geht es nicht ums eine oder das andere. Es geht eigentlich um verschiedene Allianzen.
Das wird dann wahrscheinlich auch für die zahlreichen anderen Länder gelten in Asien und Afrika, die quasi an die Tür klopfen. Für einen aber scheint das Ganze ein großer Erfolg gewesen zu sein, nämlich einen, der gerade nicht viel reisen darf, weil er mit einem internationalen Haftbefehl gesucht wird. Und das ist der Kreml-Chef Putin selber. War das eine erfolgreiche Veranstaltung in Kasan?
Ich glaube, es kommt sehr stark darauf an, wie man das interpretiert. Es war ja nicht, ist ja nicht in dem Sinne Putins Gipfel, sondern es ist eben ein Gipfel, der jährlich stattfindet. Ich glaube, es ist vor allem ein Erfolg für diese BRICS-Allianz, dass eben man sich darüber zusammenfindet. Es ist weniger so, und ich denke, das haben viele Staaten, die dahin gereist sind, auch deutlich gemacht. Es gab ja auch teilweise Kritik an Russland. Brasilien hat das auch nochmal deutlich formuliert. Es ging weniger um Putin, sondern es ging eben um die BRICS als geopolitische Allianz. Und solange Russland dabei ist, sind einige Staaten und ja auch darüber hinaus interessierte Staaten eben auch dahin gereist.
Was brachte der letzte BRICS-Gipfel in Kasan? Darüber haben wir gesprochen mit der Politikwissenschaftlerin bei der Stiftung Wissenschaft und Politik, Dr. Melanie Müller. Angenehmes Wochenende und danke für das Gespräch, Frau Müller.
Dankeschön.
Tschüss.
Tschüss.